ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das geht drunter und drüber. Das Dienstmädchen war Tänzerin im Crazy Horse. Und immer wenn sie strippt, dann flippt der Chauffeur aus.
Und dann das Gejaule.
Sie hatte auch keine Ahnung, wer die Stones irgendwie sind. Waren zu dem Zeitpunkt.
Rolling wer?
Er nimmt seinen Tee um 15 Uhr.
2 Stunden zu früh.
Mensch, ich dachte, du wärst ein Mann, aber du bist ja nur ein magerer kleiner Junge.
Ich bin Frank König, hallo. Wir präsentieren euch heute mal wieder einen Klassiker aus dem SWR1 Meilensteine-Archiv. Allerdings in der Neuauflage. In Folge 76 haben wir über Let It Bleed gesprochen, den Stones-Meilenstein aus dem Jahr 1969. Damals 2019 zum 50. Jubiläum. Na gut, dann feiern wir jetzt eben das 55. Aber zuvor möchte ich nochmal ein Thema aus der Folge zu London Calling aufgreifen. Patrick hatte ja gefragt, ob jemand von euch weiß, wie genau Mick Jones von The Clash das SOS-Signal bei London Calling auf der Gitarre spielt. Gemeldet hat sich unsere Elektrofachkraft Sascha Simnovec. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Mick Jones hat dafür an seiner Gitarre einen Tonabnehmer abgeschaltet und den verbleibenden Gitarrenpickup für das Tapping des SOS-Morse-Codes verwendet. So habe ich das in einem Interview mal gelesen. Mick soll des Weiteren als Effekt das legendäre Space Echo der Firma Roland irgendwie auch eingesetzt haben. Naja, lassen wir mal so stehen. Viele Grüße.
Danke, Sascha. Kleiner, stimmlich verkratzter Nachtrag aus der Produktion dieser Meilensteine-Folge. Wir hatten sie schon aufgenommen, da kam direkt eine weitere Wortmeldung hinterher. Unser Hörer Ulrich Vollrath hat sich nämlich auch per Sprachnachricht gemeldet und er hat das, was Sascha sagt, dann nochmal präzisiert aus Sicht eines Gitarristen.
Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es mit der Kill-Switch-Technik gemacht wurde. Heutzutage gibt es bei Gitarren da extra einen Schalter, der wird installiert, der ganz plötzlich dem Tonabnehmer den Ton wegnimmt und dann hat man so ein Stottern an der Gitarre. Sehr bekannt dafür ist Tom Morello. Früher hat man das eigentlich relativ einfach gemacht, da gab es diesen Schalter noch nicht, sondern man hat es so gemacht, man hat eine Gibson Les Paul zum Beispiel genommen, die hat einen 3-Wege-Schalter, dort habe ich einmal den Steg-Pickup in der Mitte, dann Schaltung habe ich beide Tonabnehmer an und an der vorderen Schaltung habe ich den Hals-Pickup. Wenn ich jetzt den Tonabnehmer, den hinteren oder den vorderen, komplett Volume auf 0 drehe und den anderen volle Pulle aufdrehe, dann schlage ich den Ton an und immer nur, wenn ein Signal über den Tonabnehmer kommen soll, betätige ich eben diesen kleinen Umschalter, der da ist. Und das ergibt halt so ein stotterndes Gitarrensignal und damit kann man sehr schön so Töne machen. Schöne Grüße aus Niedersachsen. Macht weiter so. Schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Vielen Dank dir auch, Ulrich. Und wer uns auch noch eine Sprachnachricht schicken will, der kann das gerne tun über Signal und WhatsApp 06131 92 93 94 95. Bitte Stichwort Meilensteine dazu. Von Mick Jones rüber zu Mick Jagger. Am 5. Dezember 1969 ist das Album in Europa rausgekommen. Let it bleed, lass es bluten. Düster der Titel und düster auch der Abgesang der beseelten 60er. Drogen, Krieg, Radikalisierung und das Ende des Traums von Love and Peace. Und die Stones stoßen mitten rein in diese Stimmung. Schon der Opener lässt erschaudern. Gimme Shelter, gib mir Schutz, Krieg, Vergewaltigung, Mord. Alles nur einen Schuss entfernt. Kommt einem bekannt vor. Den Schutz, von dem sie singen, könnten die Stones damals selbst ganz gut gebrauchen. 1969. Ihr musikalisches Mastermind-Gründer und Leader Brian Jones dreht vollends ab. Seine Drogensucht macht ihn zum Schatten seiner selbst. Er tritt auf dem Album nur am Rande in Erscheinung. Mitten in der Produktion schmeißen die Stones ihn raus. Einen Monat später ist er tot. Gitarrist Mick Taylor wird ihn ersetzen. Die meisten Gitarren auf Let It Bleed spielt allerdings Keith Richards selbst. Trotz der Umstände wird Let It Bleed ein Erfolg. Verdrängt kurzzeitig Abbey Road von den Beatles von Platz 1 der britischen Albumcharts und in den USA gibt's Doppelplatin. Stones Biograf Stephen Davis schreibt 2001, keine Rockplatte, weder vorher noch nachher, hat jemals so vollständig das Gefühl des greifbaren Grauens eingefangen, das über seiner Ära hing. Aber was rede ich hier von den Rolling Stones? Es gibt bei uns Leute, die das wesentlich besser können. Aus der SWR Musikredaktion ist die Bildungsreisende in Sachen Rolling Stones dabei. Katharina Heinius, hallo Kathi.
Hallo.
Und der größte Stones-Fan im SWR ist auch da, in Rheinland-Pfalz, unser Chef der landespolitischen Redaktion. Hallo Thomas.
Hallo.
Thomas Nettelmann. Wir sind im Jahr 1969. Das Jahrzehnt geht zu Ende und mit ihm vergeht auch mancher Traum. Die Beatles veröffentlichen ihren letzten Meilenstein. Ich hatte es eben schon erwähnt. Abbey Road. Let It Be, das phonetisch so verdächtig ähnlich klingt wie Let It Bleed, ist da schon aufgenommen, wird aber erst nach dem Ende der Band 1970 veröffentlicht. Apollo 11 startet und Neil Armstrong setzt als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Willy Brandt wird Bundeskanzler und will mehr Demokratie wagen. In Ost und West gehen Menschen auf die Straße, um für Bürgerrechte, Freiheit gegen den Krieg und gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Panzer des Warschauer Pakts walzen den Versuch der CSSR wieder, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Der kurze Prager Frühling ist zu Ende. Auf dem Woodstock-Festival feiern die Hippies noch einmal ihren Traum von Love, Peace and Music. Jimi Hendrix spielt Star Spangled Banner auf seine Weise. Wer zuhört, fühlt, dass es nicht weit her ist mit Liebe und Frieden auf der Welt. Der Vietnamkrieg eskaliert weiter und die grausamen Morde der Manson Family schockieren die USA. Und als wäre Jimmy Shelter eine böse Vorahnung gewesen, kommt es am 6. Dezember zur Katastrophe auf dem Stones-Konzert auf dem Altamont Speedway. Bei Unfällen und Schlägereien sterben Menschen. Ein unter Drogen stehender Zuschauer richtet seine Pistole auf Mick Jagger. Ein Ordner der Rockergruppe Hell's Angels ersticht den Mann. Wie gesagt, kein Wunder, dass auch die Rolling Stones Schutz suchten. Was war sonst noch los bei den Stones 1969, Katharina?
Da war relativ viel los. Zwei Dinge sind zentral. Es ist ja das erste Album ohne Brian Jones und das erste Album mit Mick Taylor, der ja für Brian Jones in die Band gekommen ist. Und Brian Jones ist für mich der zentrale Knackpunkt für dieses Album. Da gibt es nämlich ein paar Vorgeschichten, die wichtig sind. Zum einen hat er drei Dinge verloren bei den Stones im Vorfeld. Er hat zum einen seine Führungsrolle verloren. Er war ja Gründer der Band, aber dadurch, dass Mick und Keith jetzt mehr Songwriting machen und ja auch mit ihren Songs Erfolg haben, übernehmen sie mehr und mehr die Führungsrolle bei den Stones und er wird immer weiter auch ins Abseits gedrängt. Dann gibt's da eine Frau, Anita Pallenberg. Mit ihr war er zunächst liiert. Die waren 65 ein Paar, 67 ist sie dann mit Keith Richards zusammengekommen. Also sie ist praktisch gewandert in der Band und soll zwischenzeitlich auch noch eine Affäre mit Mick Jagger gehabt haben. Also da gab es auch Turbulenzen untereinander. Und Brian Jones war Drogen, Alkohol sehr zugewandt und hat auch immer mehr die Kontrolle über sein eigenes Leben verloren. Er hat sich im November 68 auch von London distanziert, hat sich die sogenannte Cotchford Farm gekauft. Da wird er ja dann auch praktisch ein halbes Jahr später leblos gefunden im Pool. Mhm. Und daraufhin spielen dann die Stones das legendäre Hyde Park Konzert. An Gedenken an ihn, aber gleichzeitig auch als neue Bühne für ihren neuen Gitarristen Mick Taylor, weil vorher haben sie natürlich auch Brian Jones nahegelegt, die Band zu verlassen, weil er immer mehr Desinteresse an der Band gezeigt hat. Er ist nicht zu den Aufnahmen gekommen. Er hat sich in die Ecke gesetzt und hat lieber gelesen, statt mit den anderen eben zu schreiben. Also er hat sich schon auch ein bisschen selbst aus der Band rausgespielt und ist eben dann auch aus der Band geflogen, kann man sagen. All das spielt in dieses Album mit rein. Deswegen ist er auf zwei Songs noch zu hören, mit Light Rambler und You Got the Silver. Auf denen spielt er noch mit, aber auf allen anderen Songs ist er eben nicht mehr mit drauf. Aber es ist wirklich so, dass er immer weiter aus der Band eben rausgeht und Mick und Keith immer eine stärkere Rolle in der Band einnehmen. Die Aufnahmen haben dann begonnen im November 68. Dann kam ja im Dezember erstmal noch das Vorgängeralbum Beggar's Banquet und der Rock'n'Roll Circus, den sie aufgenommen haben. Und dann im Februar 69 haben sie eine größere Session gemacht für eben dieses neue Let It Bleed Album. Und im Februar bis Juli 69 fanden dann die größeren Aufnahmen in den Olympic Studios statt. Das war ja praktisch ihr Studio zu Hause, kann man so sagen. Ein ehemaliges Kino in den 60er Jahren zum Studio umgebaut und heute ist es lustigerweise wieder ein Kino. Also so schließt sich dann der Kreis. Und als Gäste sind auch ganz, ganz interessante Leute mit drauf. Also ich habe Mick Taylor, habe ich schon angesprochen. Er ist ja im Mai dann 69 zur Band dazugestoßen mit gerade mal 20. Die anderen waren alle Mitte 20. Also er war wirklich deutlich jünger als die anderen. Er kam durch eine Empfehlung von John Mayall in die Band rein und er hat einfach gespielt wie ein Gott, hat Keith gesagt. Mhm. Da konnte ich nicht Nein sagen. Dann ist Al Cooper mit dabei, der Organist von Dylan. Wir kennen ihn von Like a Rolling Stone. Er ist zufällig mit drauf, weil er gerade Urlaub gemacht hat in London. Leon Russell ist mit dabei. Mary Clayton, die Background-Sängerin, auch sehr tragische Geschichte mit Gimme Shelter. Bobby Keys, der Saxophonist, hat seinen ersten Auftritt auf diesem Album und begleitet ja später auch die Stones live viele, viele Jahre bis zu seinem Tod. Und dann noch der London Bach Choir, der auch noch einen Gastauftritt hat auf diesem Album. Also viele und, illustre Gäste.
Und Nicky Hopkins.
Genau, aber der war ja schon bekannt auch.
Ja, ja.
Thomas, warum ist Let It Bleed für dich ein Meilenstein?
Ich habe einfach die Empfehlung der Band, der bin ich Folge geleistet, laut hören. Wow, wenn du das laut hörst, also vor allen Dingen die Eröffnungsnummer, werden wir auch noch drüber reden, irre. Und es ist, also zeigt auch nochmal deutlich, was Keith auch gesagt hat, es war eigentlich diese Zeit unsere produktivste Zeit. Mhm. Also wir hatten ja vor Beggar's Banquet, dann Let It Bleed, dann kommt Sticky Fingers, dann Exile on Main Street, alles relativ kurzen Abschnitt und alles natürlich Meilensteine, muss ich ja sowieso sagen, ist klar. Nein, aber was das Besondere ist, also ja, es ist viel Düsteres dabei, war ja auch, die Zeit war ja auch entsprechend, du hast es ja im Eingangsstatement erwähnt, aber es ist sehr viel Rock und Blues dabei, das lieb ich ja sowieso. Und die Country-Einflüsse, über die reden wir ja auch noch. Also für mich ist das eigentlich eine runde Sache. Eine Sache, die man, also ein Album, was man super komplett durchhören kann.
Uns kann man übrigens auch super komplett durchhören. Den SWR1 Meilensteine-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album. Hier ist nochmal Gimme Shelter. Ja, meine Stimme ist schon geil heute.
Auch die passt zum Album, Frank.
Ja. Ganz ohne Zigaretten und Alkohol. Shelter top aktuell, wie ich finde, die verzweifelte Suche nach dem Schutz in herausfordernden Zeiten. Nicht nur ein Opener, sondern ein Statement, Thomas.
Ja, so das kann man sagen. Düster, hat man ja schon gesagt, Krieg, Vergewaltigung, alles nur einen Schuss entfernt. Das ist wirklich hochaktuell, aber es gibt ja auch Hoffnung. Auch die Liebe ist nur ein Kuss entfernt, heißt es ja in dem Song auch. Also ja, so beides bei, reißt einen mit, finde ich auch, vor allen Dingen live, finde ich, das gibt's da gar großartige Versionen von Gimme Shelter, was immer, also ist auch eins der vielen Stücke, wo ich sage, ist einfach zeitlos, kannst du immer hören, ist immer gut, energiereich, bei den Aufnahmen ist da wohl auch einiges passiert, dass Gitarren den Geist aufgegeben haben. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass da haben sie einen neuen Verstärker ausprobiert, von dem Keith ganz begeistert war. Der hat dann auch schlapp gemacht.
Also, eine kleine ja, weiße ist, Wolke raus oder sowas.
Ja, da ist dann schon einiges passiert. Aber ja, der Song ist einfach für so ein Album ein super Opener.
Sehr interessant ist ja auch, dass der Song zwar Mord und Vergewaltigung thematisiert, die Inspiration aber wesentlich harmloser war, Katharina.
Ja, Keith hat sich im Herbst 68 inspirieren lassen von einem sehr starken Gewitter in London. Er saß in der Wohnung von seinem Freund, dem Kunsthändler Robert Fraser, der auch, kleiner Exkurs, auch die erste Ausstellung damals für John Lennon und Yoko Ono ausgerichtet hat. Und in seiner Wohnung saß er und es ging ein fürchterliches Gewitter in London los. Und er hat die Menschen draußen gesehen, wie sie versucht haben, Schutz zu suchen vor dem Regen und sich in Sicherheit brachten. Und er dachte tatsächlich, er hatte so ein kleines Thema am Laufen, weil ich habe es ja schon angedeutet, Anita Pallenberg, die ja erst mit Brian Jones liiert war, hat zu dem Zeitpunkt gerade einen Film gedreht mit Mick Jagger, Performance. Und ihn hat so die leise Vermutung ja immer wieder überrollt, dass die beiden jetzt gerade auch in irgendeiner kleinen Liebesgeschichte stecken, also eine Affäre haben. Und deswegen ist dieser Song auch so voller Eifersucht. Anita Pallenberg war ja nicht irgendeine Frau für Keith Richards. Er hat ja immerhin 3 Kinder mit ihr. Also das dritte ist leider an einem plötzlichen Kindstod gestorben, aber 2 haben sie. Und Thomas, korrigier mich, aber es war nicht irgendeine Frau für ihn.
Nee, das ist wohl wahr. Das war, glaube ich, auch zu den Aufnahmen, war sie hochschwanger und er baut im Mercedes einen Unfall, da musste sie in die Klinik und es war echt dramatisch auch.
Ja. Er hat irgendwann dazu gesagt, nur Gott weiß, was da passiert ist und hat dann den Deckel drauf gemacht. Aber diese ganze Eifersucht und auch diese Naturgewalt, die praktisch um ihn tobt, die bindet er irgendwie mit Gimme Shelter, weil der Song hat ja eine unglaubliche Kraft.
Die für mich interessanteste und bewegendste Geschichte rund um Gimme Shelter ist die der Sängerin Mary Clayton. Wir hatten sie ja schon erwähnt, die im Duett mit Mick Jagger singt. Sie hat wohl damals schon ein ziemliches Selbstbewusstsein gehabt, kommt zur Session rein und drückt Jagger erstmal einen Spruch, Thomas.
Ja, so wird es jedenfalls von dem Produzenten Jimmy Miller übermittelt. Also diese Dame, eine gestandene R&B-Sängerin, steht vor dem jungen Mick Jagger, der ja so Mitte 20 ist, und soll gesagt haben, Mensch, ich dachte, du wärst ein Mann, aber du bist ja nur ein magerer kleiner Junge. Ja, und ja, also es wird ja dann auch mal gesagt, na ja, das ist eine tolle Band, die machen gute Musik, aber so ein richtig guter Sänger ist er eigentlich auch nicht. Hm. Und wenn man dann diese Frau da singen hört bei Gimme Shelter, kann man sagen, ja, so ganz verkehrt ist diese Aussage jetzt auch nicht. Also gesanglich, ist das schon, ich muss das jetzt mal so sagen, ist das schon eine Klasse, mindestens eine Klasse besser. Und also das war so, die haben halt gesagt, Mensch, wir hätten diesen Song gerne gemacht, noch mit so einer starken Frauenstimme. Und dann ging es dann darum, jemanden zu suchen. Ja, und dann ist man auf diese Dame gekommen, hat die irgendwie nachts aus dem Bett geklingelt, die war auch noch hochschwanger und wie gesagt, sie ist dann ins Studio, hat sich da umgeguckt, okay, dann mache ich es halt und zeig mal, was ich kann. Und das kann man hören.
Also sie hat es
angeblich mit Lockenwicklern im Haar, ne?
Ja, und Bademantel oder was ich irgendwie, also die waren im Schlafanzug, was, also so.
Sie hat unglaubliche, nur 3 Takes dafür gebraucht. Und hatte es dann im Kasten und ist dann auch wieder gefahren. Und sie hatte auch keine Ahnung, wer die Stones irgendwie sind waren zu dem Zeitpunkt.
Rolling wer?
Genau. Never heard before. Und wenn man sich überlegt, sie war ja auch schockiert von dem, was sie da singen sollte. Sie hatte vorher mit Ray Charles gearbeitet, mit Elvis. Das war alles noch relativ gediegen, auch vom Text her. Und plötzlich sollte sie singen, Rape, Murder, it's just a shot away, also Vergewaltigung, Mord, nur ein Schuss entfernt. Und das hat sie wirklich auch eigentlich an ihren eigenen persönlichen Rand gebracht. Und wenn man hört, mit welcher Kraft sie das singt und wie sie das rausschreit und förmlich sie drängt ja praktisch die Männer, wenn man es so sagen will, aus dem Raum raus mit ihrem Gesang.
Sie hat gesagt, sie will sie aus dem Raum blasen mit ihrer Stimme.
Genau. Und das, also ich kriege da jedes Mal auch Gänsehaut, wenn ich sie höre.
Hören wir mal die Stelle. Das war der zweite Refrain, da kommt noch ein Solo, da hört man ihre Stimmen auch noch mal so leicht wegkippen, ne? Wo man einfach merkt, die ist absolut am Limit und das als gestandene Sängerin.
Also die beeindruckendste Stelle für mich ist die, wenn tatsächlich sie so voller Kraft, also das ist ja eine Zwerchfellanstrengung, die sie da macht, ja, ja, wenn sie da von ganz tief unten die Töne rausholt. Und man muss bedenken, die ist hochschwanger. Als ich schwanger war, war ich kurzatmig wie verrückt. Ich habe ja kaum einen Ton rausgekriegt. Was mich besonders fasziniert, ist diese Stelle, wir haben sie auch gerade gehört, in der ihre Stimme so drüber kippt. Also sie, also wenn man jetzt ein Saxophon oder dann würde man sagen, man überbläst gerade, ne? Also sie kippt richtig mit der Stimme, und wenn man es trocken hört, dann hört man es noch deutlicher. Da war sie.
Unfassbar.
Und zu Recht, muss man sagen, ist sie nach der ersten Aufnahme rausgegangen und hat nochmal ihre Tantiemen neu verhandelt.
Gut, also auch als Geschäftsfrau dann selbstbewusst. Allerdings, die Geschichte hat ein tragisches Ende genommen. Ne? Das kann man gar nicht glauben.
Kurz nach der Session hat sie eine Fehlgeburt tatsächlich erlitten. Also sie hat das Kind verloren.
Ich glaube, in derselben Nacht, ne?
Ja, also das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber sie hatte auf jeden Fall das Kind, mit dem sie schwanger war, hat sie verloren in der Zeit nach dieser Aufnahme. Und sie hat auch lange Zeit diesen Song nicht hören können. Sie hat dann selbst nochmal ein Soloalbum veröffentlicht, auf dem hat sie den Song dann auch mit veröffentlicht, aber es ist ihr wohl auch eine lange Zeit sehr schwer gefallen. Übrigens gibt es eine super Doku darüber und über sie und über andere Background-Sängerinnen ihrer Zeit. 20 Feet from Stardom verlinken wir in den Shownotes.
Die Shownotes, die gibt's zuverlässig auf swr1.de. Den Opener haben wir. Lasst uns über das Cover-Artwork sprechen. Das Frontcover ist sozusagen eine Plattenwechsler-Collage. Wir kennen ja noch die Plattenwechsler, wo man Vinylplatten, oder ich darf es mir gar nicht vorstellen, übereinander gelegt hat und die dann so runtergefallen sind auf den Plattenteller. Gehen wir gleich näher drauf ein. Gestaltet von Robert Brownjohn. Mick Jagger wollte eigentlich MC Escher für die Gestaltung gewinnen. Der war aber gar nicht so begeistert von der Idee, Katharina.
Ja, der hat schlicht und einfach abgelehnt, aber ich kann mir vorstellen, warum Mick Jagger ihn gerne dafür haben wollte. Er hat ja diese perspektivischen Unmöglichkeiten in Bildern gepackt oder diese optischen Täuschungen, ne? So ganz wilde Gebilde, die, oder Treppen, in denen man das Gefühl hat, man geht immer runter oder immer hoch und man geht aber eigentlich in so einem Kreis. Also ganz wahnsinnige optische Täuschung in Bildern, und das passt ja auch irgendwie in dieses Album voller, ich möchte auch sagen, voller Chaos, voller Neuerfindung, Neuentwicklungen. Aber wie gesagt, er hat abgelehnt, und dann kam Keith um die Ecke.
Ich glaube allerdings, ich muss dich an der Stelle nochmal unterbrechen, er hat nicht einfach abgelehnt, der war, glaube ich, stinksauer, dass Mick Jagger ihn in dem Schreiben geduzt hat.
Ja, gut.
Dann ist das im Englischen nicht üblich?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, angeblich soll er zu vertraulich gewesen sein, ihn beim Vornamen angeredet haben, und das hätte er nicht gutiert, ist überliefert, habe ich irgendwo gelesen, ja.
In jedem Fall hatte Keith dann die...
You can say you to me. Nein, es geht, glaube ich, um den Tonfall.
In jedem Fall hat Keith dann die Idee gehabt. Er hat seinen Freund vorgeschlagen, Robert Brownjohn, du hast ihn eben schon angesprochen, der übrigens vorher das Titeldesign gemacht hat für die James-Bond-Filme, also für Liebesgrüße aus Moskau und Goldfinger, und hatte sich daher ja auch schon in Großbritannien einen Namen gemacht. Der kam nämlich ursprünglich aus den USA, hatte zwar britische Eltern, aber die Stones orientieren sich ja auf Let It Bleed schon auch immer ein Stück Richtung USA, kann man schon auch sagen. Und der hat sich um dieses Cover gekümmert, das auch einen sehr lustigen Arbeitstitel trägt, nämlich Automatic Changer. Das war die Idee, also das sehen wir ja auch, die Stones-Platte, die unten liegt, und dann eben ein Plattenwechsler, ein Grammophon, und die Platten, die oben normalerweise zum Wechseln aufliegen, die sind dann durch andere Dinge ersetzt. Wir sehen eben ein Tonband von Let It Bleed, dann ist da eine Pizza mit rein gelegt, ein Fahrradreif, und oben ist eine Torte zu sehen, im Stil, könnte man sagen, einer Hochzeitstorte, und dann stehen die Stones oben als
kleine Figuren.
Figürchen.
Zuckerguss.
Interessant, genau.
Zuckersüß, wie sie nun mal sind.
Interessant, noch mit Brian Jones drauf. Also nicht mit Mick Taylor, sondern man sieht von links nach rechts Bill Wyman, Brian Jones, Charlie Watts, Mick Jagger und dann Keith Richards. Und wenn man das Cover umdreht, dann ist es zerstört. Wir haben ein Stück Kuchen ist rausgeschnitten, ein Stück Pizza liegt unten, die Platte unten ist zerstört. Also die Figuren hängen so halb in der Torte. Der Einzige, der noch mit seiner Gitarre über der Sahne rausguckt, ist Keith. Ansonsten ist hier das Kunstwerk zerstört. Die Torte
ist ja auch so eine schöne Metapher eigentlich, ne? Für die Desillusionierung.
Genau. Die Torte hat übrigens eine britische Fernsehköchin gemacht. Damals war sie noch nicht bekannt, muss man dazu sagen. Sie ist erst später dann als Fernsehköchin bekannt geworden. Delia Smith, die hat damals den Auftrag bekommen, diese Torte zu backen. Mhm.
Thomas, du hast dich an was erinnert gefühlt im Vorgespräch bei dem Cover.
Sergeant
ich könnte
Peppers?
Selbst erzählen, aber dann, dann heißt es wieder der Frank und seine Beatles.
Sergeant Peppers?
Ja, hast du behauptet.
Habe ich das behauptet? Das ist ja ein Ding. Ja. Also ich weiß nur, irgendwer sagte dann auch mal von den Bandmitgliedern, wenn es darum geht, wie gestalten wir das Cover, nicht schon wieder ein Foto von uns. Mhm. So, okay.
Wobei sie ja auf Beggar's Banquet eben auch schon kein Foto drauf hatten.
Also da war es ja dann diese Klo-Geschichte.
Ja, oder
eigentlich,
es war weiß.
Wo dann die konservativen Deckerleute haben gesagt, nee, mit uns nicht zu machen, ihr könnt doch nicht so ein Klo, was ne, voll gemalt ist und so. Nein. Und dann war es sowas von neutral.
Wer genau hinguckt, wird verwundert feststellen, dass die Titelliste auf dem Backcover des Albums nicht mit der Titelfolge auf der Platte selbst übereinstimmt. Was soll das denn nun wieder, Katharina?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Robert Brown John fand das optisch einfach schöner, die Titel in dieser Reihenfolge anzuordnen, statt in der richtigen Reihenfolge. Man kann sich das ja auch vorstellen. Ja, You Can't Always Get What You Want ist halt lang, aber es steht sowieso in der zweiten Zeile. Also hätte es am anders auch nach hinten rücken
Gibt
können als letzte
Grund
Saison.
Also,
ja, also ich sag's mal so.
Der Grafiker hat halt eine andere Sicht
Künstler
auf die Dinge als der Musiker.
Künstler.
Der Produzent.
Künstler.
Künstlerische Freiheit in dem Moment.
Die Nummer hier ist ein absoluter Rolling Stones-Klassiker geworden. Klar, kennt wirklich fast jeder Honky Tonk Woman. Die Nummer ist ab, aber auf keinem regulären Stones-Album drauf. Ist ursprünglich nur auf Single erschienen. Anmerkung aus der Produktion. Alle englischlehrenden Stones-Fans können den Rotstift wieder ins Mäppchen packen. Weg damit. Ich weiß, die Nummer heißt Honky Tonk Women. Der Plural von Woman. Später fällt mir der Fehler selbst auf. Aber auch dazu vielleicht eine interessante Beobachtung. Mick Jagger singt It's the Honky Tonk Women. Müsste es in korrekten Schulenglisch nicht heißen These are Honky Tonk Women? Der Grund mag darin liegen, dass Jagger in beiden Strophen jeweils unterschiedliche Frauen adressiert. Die gin-getränkte Kneipenkönigin aus Memphis und eine geschiedene Frau in New York City. Mal abgesehen von dem höchst zweifelhaften Männer- und Frauenbild, welches hier besungen wird, ist der falsche Singular im Refrain wohl ein Trick, um den beiden Ladies ein zweifelhaft Jagger-typisches Kompliment zu machen. Ihr seid eh alle gleich und doch so einzigartig. Oh weia, bitte denkt daran, es ist zum Glück alles 55 Jahre her. Eine enge Verwandte findet sich auf Let It Bleed, die Nummer hier, Country Honk.
Thomas verdreht gerade die Augen mir gegenüber. Sehr schön. Hat die Hand auf die Stirn gelegt und schüttelt den Kopf. Jetzt hat er beide Fäuste geballt auf die Stirn und schüttelt weiter.
Ja. Country Honk, die ursprüngliche Version von Honky Tonk Woman, wie schon auf Beggar's Banquet ein Jahr zuvor, sind Country-Anklänge zu finden. Hier klingt es richtig nach amerikanischem Landleben, allerdings auch einigermaßen betrunken, Thomas, wie ich finde.
Ich habe gedacht, also ist ja auch schon eine Weile her, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, und ich war ja auch geflasht von Honky Tonk Woman mit der Kuhglocke, das ist ja noch okay, und dann geht's aber richtig ab. Und dann habe ich, was soll das denn? Habe ich so gedacht, was soll das denn? Straßenlärm, Autos hupen, man irgendwie fern auf Kies fahren. Und dann das Gejaule von, also so hat's, so hört's für mich jedenfalls an. Also zu viel Hank Williams gehört wahrscheinlich. Dieser Country-Einfluss. So ist das, wenn man ein paar Mal in Amerika unterwegs ist, sich da aufhält vielleicht und auch mal ins Studio geht und kommst du einfach wahrscheinlich nicht dran vorbei. Und ja, wenn man die andere Nummer nicht kennt, also das Original, dann kann man sagen, okay, das ist, nehmen wir jetzt mal so mit. Aber für mich ist das, wie ich vorhin gesagt habe, tolles Album, kann man durchhören. Okay, diese Nummer hätte ich jetzt nicht draufgepackt, aber das ist ja, muss ja jetzt auch nicht sein. Diese Geige.
Das ist ja tatsächlich.
Diese Geige,
das,
ne, soll ja aber irgendwie auf der Straße aufgenommen worden sein.
Ich dachte, genau.
Okay, kann man machen.
Die haben ihn rausgeschickt, damit es möglichst viel Straßenatmo hat, damit es nach Straßenmusik klingt. Byron Berlin von den Flying Burrito Brothers, ne? Gastmusiker.
Ja.
Im Gegensatz zur meist recht konservativen amerikanischen Country-Musik geht's in Honky Tonk Woman bzw. Country Honk recht Stones-typisch zur Sache, Katharina.
Die Story spielt in einer Bar. Es fließt viel Alkohol und die leichten Mädchen helfen den Männern, ihre Sorgen zu verlieren. So, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den beiden Versionen. Vielleicht muss man vorwegschicken, dass Honky Tonk Woman ist ja als Single erschienen, schon vor dem Album, fast ein halbes Jahr vor dem Album, am 4. Juli 69. Und das Album ist und das Datum ist deshalb so entscheidend, weil am Tag drauf hat das legendäre Hyde Park Konzert stattgefunden, wo sie im Hyde Park gespielt haben. Brian Jones, ich sag mal in Anführungszeichen, verabschiedet haben. Und Mick Taylor hatte seinen ersten Auftritt. Den haben sie ja als neuen Stones-Gitarristen mit diesem Gig dann auch der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses legendäre Konzert, wo dann auch diese vielen Schmetterlinge aufstiegen. Also wirklich ein Meilenstein-Konzert für die Rolling Stones, möchte ich sagen. Und
muss ich mal sagen, ja, wir haben da nicht gut gespielt.
Nee.
Weil sie schon länger nicht, ne, auf Tour waren, weil das ging ja mit Brian Jones auch sowieso nicht so gut. Und da kommen wir ja später noch zu, mit Mick Taylor war dann alles sehr viel besser.
Aber legendär war es in jedem Fall. Und wie gesagt, ein Tag vorher ist diese Single, aber das die wir kennen, also Honky Tonk Woman, erschienen. Und die ist auch im Studio, wenn ich das richtig verstanden habe, als erstes entstanden. Und diese Country-Version, das war eher so ein Rumspielen. Das war nochmal an die Wurzeln des Songs gehen. Und zwar waren Keith und Mick waren zusammen im Urlaub. Die sind nach dem Rock'n'Roll Circus, den sie im Dezember ja abgedreht hatten, kurz vor Weihnachten, sind sie nach Brasilien gefahren für 3 Wochen mit ihren Frauen, also Mick Jagger und Marianne Faithfull und Keith Richards zusammen mit Anita Pallenberg, auch um ihre um die möglichen Liebesbeziehungen ein bisschen auseinander zu ziehen und klarzustellen, wir sind noch gute Freunde und wenn da irgendwas war, wie auch immer. Sie waren zusammen im Urlaub und haben auf einer Ranch gewohnt in Brasilien und haben sich wie Cowboys gefühlt. Keith Richards hat mal so schön gesagt, wir saßen wie Cowboys auf der Veranda, die Stiefel auf dem Geländer, als wären wir in Texas. Und so haben sie mit diesem Gefühl haben sie diesen Song geschrieben und in diesem Gefühl, und ich glaube, deswegen klingt der auch so, wollten sie den Song auch auf die Platte bringen. Also Mick Jagger geht ja auch raus, die Autohupe haben sie ja auch tatsächlich so aufgenommen. Also sie wollten, dass das nach draußen klingt, nach Prärie, nach Cowboy, das, was sie eben auch unter Cowboy sein, Country verstanden haben. Und deswegen klingt diese Version so, wie sie klingt, weil auch der Song eigentlich für eine Akustikgitarre eben geschrieben war und nicht für für die Blues-Rock-Band, sage ich mal.
Wir haben natürlich einen ganz großen Aussprachefehler gemacht. Es geht ja nicht um eine Frau, sondern um mehrere. Es muss also Honky Tonk Women heißen.
Stimmt.
Aber es ist eine Jinzo Queen Barroom.
Ja, ja.
Ja, also, ach so, ich wollte noch auf den, ich wollte ja noch auf den Unterschied zu sprechen kommen. Also in Honky Tonk Women geht's um eine Bar in Memphis und in Country Honk geht's um eine Bar in Jackson.
Genau. Okay. Der Track Live With Me ist die vorletzte Nummer von Seite 1 und er ist historisch bedeutsam, weil es der erste Song ist, auf dem Mick Taylor mitspielt. Allerdings war bei den Aufnahmen am 24. Mai 1969 gar nicht anwesend. Warum das so war, klären wir gleich. Hier ist die Nummer erstmal. Live With Me. Live With Me. Die erste Aufnahme mit dem neuen Gitarristen Mick Taylor hat er aber erst etwas später eingespielt, weil er Ende Mai, Anfang Juni erst zu den Stones gestoßen ist und das Ganze am 24. Mai 1969 aufgenommen wurde. Aber das geht ja. Man kann ja später noch ein paar Gitarrenlicks drüber spielen. Es gibt interessante Details, Thomas, zu den Aufnahmen, zu der Besetzung dieses Songs.
Ja, du hast ja schon angedeutet, Mick Taylor hat da seinen ersten Auftritt, seinen ersten Einsatz. Ja, die suchten halt Nachfolger für Brian Jones, ist ja klar. Unter anderem bei John Mayall angefragt, die Blues Breakers waren ja seine Band, die gab es übrigens zu der Zeit auch schon nicht mehr, weil er hat dann auch gedacht, ich mache jetzt solo was, aber das, John Mayall ist ja auch kürzlich verstorben, ne? Legendärer britischer Blues-Musiker. Da hat Mick Taylor gespielt und zwar schon als 16-, 17-Jähriger und die Band war völlig überrascht, weil John hat später gesagt, der kannte alle Songs, der konnte alles spielen, der muss uns dauernd gehört haben und Naturtalent und was da alles so. Okay, und dann, ja, dann ist er da vorbeigekommen, hat ein bisschen was mitgespielt bei den Stones, wollte sich auch verabschieden, war nett mit euch Jungs und dann, nee, komm mal her, bleib mal bei uns. Ja, und so ist er dann dazugestoßen und weil ich vorhin sagte, produktivste Zeit, also das sagt dann auch Keith Richards, auch in der Zusammenarbeit mit ihm, das wäre also so schon super gewesen, mit ihm hätten wir so das Beste produziert, was wir lange oder überhaupt gemacht haben, so sagte er damals. Naja, und vor allen Dingen auch die Live-Auftritte, kommen wir ja vielleicht auch noch zu, bei Midnight Rambler, ich sag nur Brüssel 1973, irre. Völlig verrückt. Mhm. Die Slide-Gitarre ist es, die er dann auch virtuos einsetzt. Und ja, und wie gesagt, die Live-Auftritte waren jetzt wieder eine Sache, die sie angehen konnten, weil es war jetzt ja nichts mehr in kleinen Clubs zu spielen oder so, sondern großes Publikum war jetzt angesagt. Mhm. Und Stadionzeiten kamen ja dann auch bald. Und ja. Mhm. Was haben wir noch? Das Saxophon haben wir ja gehört, Bobby Keys. Mhm. Der Texaner hat seinen Einstand gegeben, der Band auch schon verstorben, schon auch schon ein paar Jahre her.
Zehn Jahre
schon, Wahnsinn. Der ja auch immer, also seit dem Zeitpunkt war ja auch immer, aber nein, er hatte einen Rausschmiss und Keith hat dann bei Mick gebettelt, komm, lass uns ihn wieder zurückholen, wir brauchen ihn, der ist dieses Kraftpaket am Saxophon, ja, und so ist er dann wieder aufgenommen worden in die Band,
ja. Ja, das Solo ist wirklich auch legendär.
Ja.
Hören wir doch einfach rein, oder? Hier kommt's.
Es klingt für mich so, als würde er mit seinem Saxophon den Song kommentieren.
Ja.
Als spricht er durch das Instrument.
Du kommst ja auf Ideen.
Okay, ich weiß auch, was du meinst. Hören Sie dazu einen Kommentar von Bobby Keys. Das treibt die Nummer natürlich nochmal ganz in andere Sphären rein. Ne?
Ja.
energetisch.
Ohne das Saxophon wäre die Nummer, naja, ganz nett, aber mit dem Saxophon, wow.
So, und jetzt kommt dein Einsatz, Katharina. Du hast noch eine spezielle Geschichte.
Ja, ein ganz kleiner Exkurs zu Bobby Keith und dem Song Monkey Man auf dem Let It Bleed Album. Auch eine irre Klangkomposition, finde ich, von den Rolling Stones. Ganz ungewöhnliches Songwriting für die Stones. Aber worauf ich hinaus will, dieser Monkey Man, den gibt es tatsächlich. Und zwar als kleine 20 cm große Bronzefigur. Das hat mir Carl Carlton in einem Interview mal erzählt, weil der Monkey Man, der steht nämlich bei ihm zu Hause. Den hat er von Bobby Keith bekommen. Und ich habe ihn gestern mal angerufen und habe ihn nach seiner Geschichte gefragt, wie denn der Monkey Man eigentlich zu ihm gekommen ist.
Let It Bleed ist auch für mich ein absoluter Meilenstein gewesen. Ich habe damals, ja, da war ich 14 oder das war mein Weihnachtsgeschenk. Das weiß ich noch. Das war ein unfassbares Album. So, dann irgendwie 40 Jahre später, Carl Carlton and the Song Dogs. Wir hatten Bobby Keith ja in der Band, den ich wiederum über Ronnie Wood kennengelernt habe. Legendärer Saxophonist und der war bei mir in der Kapelle. Und ich musste Bobby hier und da mal ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Ich glaube aus reinem Schuldbewusstsein, dass er mich nicht rechtzeitig zurückbezahlt hat, hat er mir als Bonus den Monkey Man geschenkt. Das war allerdings bei ihm in der Wohnung in Nashville. Da lebte Bobby in Nashville, da habe ich ihn besucht in Nashville. Da sagt er, hier Carl, this is a little present for you. I got it from Mick Jagger after the Let It Bleed Sessions. Und das ist der Monkey Man, der gehört zu dem Song, sagte Mick ihm angeblich. Aber das glaube ich auch, warum sollte er mir das sonst erzählt haben? Und dieser Monkey Man, der einen kleinen abgebrochenen Schwanz hat, aber ein Monkey Man mit Saxophon, der steht jetzt auf meinem Mantelpiece, ja. Aber ich fand das natürlich sensationell, dass quasi irgendwo sich ein Kreis schließt, dass ich ganz entfernt mit diesem Album zu tun hatte, indem ich den Monkey Man zu Hause habe. Ist ja auch irre.
Und ja, der Mantelpiece oder Piece, wie Carl eben sagte, das ist sein Kamin zu Hause, da steht der Monkey Man drauf. Carl Carlton, großer deutscher Gitarrist, hat gespielt mit Lindenberg, Peter Maffay jahrelang und auch Westernhagen. Also ja, hat er
eigentlich
verdient.
Mit Gott und der Welt,
mit
der
Gott
kennt
und der
auch
Welt,
alle, ne?
Der kennt, oh, Robert Palmer hat er auch gemacht. Ja, also schöne kleine Geschichte, der Monkey Man. Es steht also bei Carl Carlton zu Hause.
Carl Carlton ist auch Gast im Meilensteine-Podcast.
Bei Damn the Torpedoes.
Bei Damn the Torpedoes von Tom Petty and the Heartbreakers, genau. Katharina, der Text von Live With Me soll so schlüpfrig sein, dass der berühmte Londoner Bach Choir, der auch auf der Platte zu hören ist, du hast es schon erwähnt, nicht bei den Credits genannt werden wollte. Was war das Problem?
Ja, und das, obwohl der London Bach Choir gar nicht bei diesem Song mitsingt, sondern bei You Can't Always Get What You Want. Ja.
Das ist alles ein bisschen verwirrend.
Alles ein bisschen verwirrend. Ja, also Mick Jagger verhohnepiepelt mit seinem britischen Humor die prüden alten Werte und treibt sie auch irgendwie ein bisschen auf die Spitze. Der Erzähler möchte im ersten Refrain zumindest, dass seine Freundin ihr Leben mit ihm teilt. Ist erstmal okay, aber dann sagt er, ja, aber ich habe auch wirklich schlechte Angewohnheiten, viele, viele Schwächen. Er nimmt seinen Tee um 15 Uhr. Zu früh.
Zwei Stunden zu früh.
Zwei Stunden zu früh. Er möchte, dass sein Fleisch zum Dinner mindestens eine Woche abgehangen ist. Sein bester Freund schießt außerdem auf Wasserratten und verfüttert diese dann an Gänse. Also das ist der erste Refrain. Diese Wasserrattengeschichte geht übrigens auf eine echte Geschichte mit Keith zurück.
Keith hat Wasserratten geschossen.
Der Wasserratten geschossen hat und sie dann am Zaun sogar aufgehängt hat.
Das weiß ich nicht, weil ich kenne nur die Geschichte, er soll Wasserratten geschossen haben. Das
sind Geschichten hier.
So, im Refrain geht es dann um eine Dreiecksbeziehung, grob. Mhm. Also Mann, Mann, Frau, 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 Mann, wie auch immer. Und im zweiten Refrain geht es dann um Kinder, die in einem Kinderheim eingesperrt sind, mit Schneckenfrisuren und schmutzigen Hälsen. die vor dem Badezimmer morgens um 7.30 Uhr Schlange stehen. Und die Köchin ist eine Hure und der Butler hat für sie einen Platz in der Vorratskammer freigemacht. Und also es geht drunter und drüber. Das Dienstmädchen ist Französin und war Tänzerin im Crazy Horse. Und immer wenn sie strippt, dann flippt der Chauffeur aus. Also es geht drunter und drüber und jeder mit ihr. So, ne? Also man kann sich vorstellen, dass der London Bach Choir, der
Bach Choir, der
ja auch die alten britischen Werte in einer Form vertritt, da nicht sehr begeistert von war, von diesem Text, von diesem, das stimmt. Aber Händel ist Engländer geworden, so, aber ja. Der war egal. So, anderes Thema. Also, um das abzuschließen, Mick Jagger verhohnepiepelt hier eben diese prüden, altehrwürdigen britischen Werte und damit war der London Bach Choir eben nicht einverstanden.
Allerdings gab es bei Live With Me auch die Meinung, dass der Text in der berühmten englischen Dichtertradition von Christopher Marlowe, John Donne und Sir Walter Raleigh steht. Ne? Also da gab es durchaus auch Interpreten, die gesagt haben, nein, das ist ja typisch britisch, was wir hier tun in dem Song, also was die Stones hier tun in dem Song. Da gab es also unterschiedliche Meinungen. Kann sich jeder ein Bild machen. Zwischen 1962 und 1964 sind in Boston 13 Frauen tot aufgefunden worden, ermordet, vergewaltigt, grausam zugerichtet. Der Mörder ist nie gefunden worden. Jahre später bekennt sich ein Patient einer psychiatrischen Klinik für schuldig, Albert DeSalvo. Allerdings können ihm die Morde nicht nachgewiesen werden und die Presse nennt das Phantom The Boston Strangler. Übersetzt der Boston-Bürger, der Bürger von Boston. Das war der Stoff, aus dem Let It Be Lead Nummern sind. Bei den Rolling Stones war dann der Midnight Rambler. Did you hear about the Midnight? Midnight Rambler, wieder so eine Gruselgeschichte über die Schattenseiten der 60er. Die Idee hatten Jagger und Richards allerdings nicht im Schatten, sondern in der Sonne Italiens, Katharina. Wahrscheinlich haben sie da im Schatten gesessen, das stimmt. Aber dann stimmt ja mein Bild nicht mehr.
Ja, die beiden waren mal wieder zusammen im Urlaub, würde ich sagen, nach 3 Wochen Brasilien. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Zum Jahreswechsel sind sie dann im April 69 nach Süditalien zusammengefahren, nach Positano in die Amalfi-Küste. Und da gab es Sonne satt und haben, ja, und in der Sonne satt haben sie diesen eigentlich finsteren Song geschrieben, eben inspiriert. Du hast es eben schon gesagt, Frank, von dem Serienmörder, der 13 Frauen auf dem Gewissen hat.
Keith Richards hat gesagt, es sei eine vierteilige Blues-Oper. Kannst du damit was anfangen, Katharina?
Ja, also für mich ist es tatsächlich nicht vierteilig. Ich habe mich gefragt, wo er die vier Teile hernimmt. Wahrscheinlich, er denkt wahrscheinlich musikalisch. Ich habe mir den Text jetzt mal angeschaut und für mich ist sie dann zwei- oder dreiteilig, wenn man das so möchte. Es gibt einen ersten Teil. Es ist ja aus der Perspektive des Ich-Erzählers erzählt, der Serienkiller. Mhm. Spricht von sich selbst im ersten Teil, aber in der dritten Person und sagt, hier hast du schon den Midnight Rambler, also den mitternächtlichen Rumtreiber, hast du den schon gesehen und hast du von dem schon gehört und so, ne? Also er fragt sein Gegenüber so ganz neugierig, kennst du den eigentlich? Hast du von dem schon mal gehört? Und das Gegenüber weiß aber nicht, dass er das eigentlich selbst ist. Und im zweiten, dann kommt so ein Mittelteil, don't you do that, ne? So im Groben. Und dann kommt für mich der dritte Teil und da gibt er dann preis, dass er selbst dieser mitternächtliche Rumtreiber ist und ganz zum Schluss singt er ja auch, ich stecke mein Messer direkt in deine Kehle, Baby, und es tut weh. Boah. Also das sind ja die letzten Zeilen, die er singt. Also es ist schon sehr theatralisch, finde ich, für die Stones, also außergewöhnlich eher so Richtung Rocktheater. Und das ist ja auch eine große Live-Nummer für die Stones geworden, wo praktisch Mick Jagger Rocktheater aufführt.
Ja, absolut. Und nicht nur vom Textlichen her, sondern auch vom Musikalischen. Es gibt sachte los, es nimmt Tempo auf, dann gibt's diese Stops, die ja auch dann live super kommen, dann geht's hinten raus. Ich finde, das Ende ist auch nochmal richtig, nimmt nochmal richtig viel Fahrt aus, ist fantastisch, also großartig. Fast, man kann sagen, fast produziert, um's live zu machen. Weil wenn man das, also der Gegensatz zwischen live und der Studioversion ist, finde ich, ist so groß, wie kaum einer anderen Nummer. Und ich bin jedes Mal auch fasziniert. Für mich ist es der Song schlechthin auf diesem Album, finde ich. Ja, es ist alles gruselig, der Bürger von Boston und so, aber die Interpretation dann vor allen Dingen live, ich habe es ja auch ein paar Mal live gesehen, das nimmt einen dann schon richtig mit. Ja.
Interessant finde ich auch, wie sie das Gitarrensolo aufgenommen haben. Sie haben sich nämlich immer nachts getroffen und sie wollten unbedingt das Solo in einem Take einspielen. Und wenn sie nicht zufrieden waren oder wenn die Stimmung nicht gepasst hat in dieser Nacht, dann haben sie gesagt, wir treffen uns morgen Nacht wieder.
Als wäre das so ungewöhnlich. Die haben doch meistens nachts aufgenommen,
ja,
oder?
Aber für dieses, die haben sich echt eine Woche Zeit genommen, haben sich immer wieder getroffen und erst nach einer Woche haben sie dann gesagt, okay, die Version nehmen wir jetzt, weil sie wollten wirklich das so im Kompletten aufnehmen.
Ja.
Brian Jones ist hier auch nochmal zu hören, Thomas.
Mit den Trommeln, ja, ganz kurz. Mhm. Das war's dann aber auch. Und die sind dann halt gerade im Zuge auch dieser Produktion mehr und mehr zu der Auffassung, es hat einfach keinen Sinn mehr mit ihm.
Mhm. Ja, also ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, er hat sich ja in der Zeit auch immer mehr von den Stones distanziert, auch räumlich. Also man muss sich das mal vor Augen führen, er hat sich ein Anwesen gekauft. Das ist heute 1,5 Stunden Autofahrt entfernt von London. Mhm. Und damals möglicherweise noch länger, weil noch mehr, also ich bin da hingefahren, du hast mich ja als Rolling Stones Bildungsreisende ja auch eingeführt. Ich mache ja immer so Touren mit meinem Mann, dass wir so Orte abfahren und wir waren tatsächlich dort und wir haben echt immer gedacht, oh Gott, noch um die nächste Kurve und das war Land. Da war nix. Mhm. Das war Dorf. Und das liegt auch mitten in der Pampa, die Cotchford Farm. Interessant, in der Cotchford Farm ist ja nicht nur Brian Jones ums Leben gekommen, sondern da ist ja auch Winnie Pooh geschrieben worden. Also diese Farm an sich hat zwei Geschichten. Und die ist wirklich abgelegen, praktisch, hier würde man sagen, JWD, ganz weit draußen. Und das zeigt ja auch, dass wenn sich die Stones jetzt zum Proben in London getroffen haben, was sie ja getan haben vor den Aufnahmen. Wenn die Aufnahmen im Olympic Studio stattfinden in London, er hätte jedes Mal nach London fahren müssen, gute 1,5 Stunden für die Probe, für die Aufnahme. Und das war einfach nicht praktikabel. Und wenn man sich so rausspielt aus einer Band, das heißt auch räumlich distanziert, also er ist ja, hat sich nicht nur emotional distanziert, sondern mit diesem Kauf hat er sich auch räumlich von der Band distanziert, dann ist das schon auch ein klares Statement gegenüber der Band, finde ich. Also ja, zu sagen, okay, weil, also ich meine, wir haben die End-60er, ja, also da ist man von dem Ort auf jeden Fall nicht mal schnell in die Stadt gefahren. Das hat man nicht gemacht.
Mhm. Kann man eigentlich immer genau das bekommen, was man will, oder reicht es, das zu bekommen, was man braucht? Eine geradezu philosophische Frage, die Stones am Ende von Let It Bleed aufwerfen. You can't always get what you want, eher gewöhnungsbedürftig für Stones-Fans damals, dass die Nummer mit Chorgesang beginnt. Wir hatten es eben schon, The London Back Choir. Und hier ist er, bitteschön.
Hat's gespielt.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection.
You can't always get what you want. Oder wie Thomas' Frau sagen würde, dieses Lied, das so angenehm anders daherkommt. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Erzählt,
ja, das war lustig. Gut, ich höre ja ab und zu diese Kapelle. Und meine Frau und ich sind ja auch schon seit ewigen Zeiten zusammen. Und sie hört dann ja, mehr oder weniger muss sie ja dann ja mithören. Und manchmal wirklich unverschämt. Die spielen immer nur das Gleiche. Klingt, in ihren Ohren klingt das wohl so. Und dann eines Tages diese Nummer und da sagt sie, Mensch, das ist ja mal was ganz anderes. Toll. Ja. Stimmt ja auch ein Stück weit. Allein der Einstieg, ne? Also auch da wahrscheinlich wieder die US-Aufenthalte und Gospelchöre, dass sie dann auf die Idee kommen, Mensch, lass uns diesen Song doch mal so anfangen. Jetzt haben sie in London keinen Gospelchor geholt, sondern eben diesen Bachchor. Ja, und da hat man die Leute ins Studio geholt und die haben dann so entsprechend gesungen und so hat das dann angefangen.
Keith hatte ja ursprünglich die Idee, den Chor ein bisschen aufzuheitern, also die ein bisschen locker zu machen, weil er wollte ja eigentlich einen Gospelchor haben. Und er hat es nicht so ganz geschafft. Also er wollte, dass die ein bisschen swingen. Er hat gedacht, okay, dann trinken die ein bisschen was und dann werden die schon locker. Aber sie haben diesen englischen Akzent, also diesen starken englischen Akzent sind sie nicht losgeworden in der Aufnahme.
Finde ich aber gut.
Ja, kommt auch gut.
Das kommt schon gut, weil es eben mal was anderes ist. Auch hier geht es ja auch langsam los und entwickelt sich.
Es bricht auch, ne? Es ist ja ein Hinhörer, auch auf der Platte. Wenn die so durchläuft und man hat die so nebenbei laufen oder auch das Album, ich habe es ja auch die Tage wirklich durchgehört. Und selbst da, wenn das so durchläuft, es bricht.
Ja, fängt so an mit dem Chor, dann dieser Horn, Bläser, denkst, oh, ich bin jetzt mal ganz smooth in so einer Halbklassikwelle unterwegs und plötzlich wird es hinten raus dann doch wieder richtig, aber richtig rockig. Auch live wird es richtig rockig.
Und es ist oft erzählt worden, ja gut, da haben sie sich wieder gegenseitig ein bisschen abgeguckt, ne, die Beatles und die Rolling Stones. Und dann wurde Hey Jude zitiert und tatsächlich hat Mick Jagger mal gesagt, dass ihm das besonders gut gefallen hat, wie dezent die Beatles das Orchester bei Hey Jude eingesetzt haben und dass er das Orchester nicht des Orchesters willens, sondern einfach der Steigerung dieser Intensität wegen in dem Song hat, genau wie den Chor.
Ich muss ja auch nochmal sagen, die konnten ja auch gut miteinander, die haben sich ja auch gegenseitig geschätzt, das mit dieser Rivalität, das ist immer so eine lustige Geschichte.
Das ist eine Geschäfts-, eine Management-Geschichte.
Also, die Management-Geschichte und ich mache das auch gerne.
Die Stones haben ja dank der Beatles ihren Plattenvertrag bekommen. Eben. Aber ich wollte auch noch auf eine andere...
Stimmt, das ist so.
Ja, George Harrison war es. Ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus, was ich auch sehr interessant finde. I can't get no satisfaction hat 8 Silben. You can't always get what you want hat auch 8 Silben. In I can't get no satisfaction geht's um eine Kritik an der Konsumgesellschaft vor dem Hintergrund praktisch sexueller Frustration, kann man sagen. Und in You Can't Always Get What You Want geht es auch um ein Ende, nämlich der Utopie der 60er Jahre. Also wir haben hier beide, wir haben hier beides mal so richtige, ich möchte auch sagen, für die Stones Statement-Songs mit sehr langen Titeln.
Ja, und sie haben damit quasi den Zeitgeist in Musik gepresst, sozusagen. Ja. Ne? Also und sehr genau beobachtet. Eben den Optimismus und die Begeisterungsfähigkeit auf der einen Seite und die Desillusionierung auf der anderen Seite. Ja, und wer dieser Mr. Jimmy ist.
Ich denke ja auch immer an meinen kleinen Sohn, ne? Du kannst auch nicht immer die Schokolade bekommen, die du gerade willst.
Aber du kriegst alles, was du brauchst. Ja?
Genau.
Ja. Es ist so, dass dieser Mr. Jimmy wohl ein reales Vorbild hat. Ne? Es gibt verschiedene Deutungen dazu, wer dieser Mr. Jimmy ist, aber wahrscheinlich ist es der Produzent.
Produzent,
ne? Der
Jimmy
Produzent,
Miller.
Der Produzent der Platte. Ja. Über den da gesungen wird, der mit Mick Jagger in der Schlange steht. Gibt noch ein paar andere Theorien darüber.
Bei den Aufnahmen, ganz interessant, auch da hat sich Brian Jones rausgespielt. Er war nämlich anwesend bei diesem Song, ist aber nicht mit drauf, also hat nicht mitgespielt, weil er die gesamte Session über in der Ecke des Studios saß oder besser gesagt auf dem Bauch lag und einen Artikel über Botanik gelesen hat. Also auch das zeigt im Prinzip die eigentlich auch eine gewisse Form von Ignoranz an dem Bandleben.
You can't always get what you want.
Ja. Das ist mir auch gerade eingefallen. Du kannst ja nicht alles haben, kannst auch nicht Brian Jones haben.
Ja, so ist es.
Auch wenn du möchtest.
Thomas, was ist für dich das Vermächtnis?
Ja, das ist das Stichwort. Das natürlich, hat natürlich das damit zu tun. Also da geht was zu Ende. Brian Jones nicht mehr dabei, nur noch sporadisch. Der Wechsel, neuer Gitarrist mit Mick Taylor. Das ist so, was so das Vermächtnis ist. Und die zwei herausragenden Songs, Gimme Shelter und Midnight Rambler. Das ist so, was bei mir so hängen bleibt. Und wir haben ja auch die Ära Decca geht zu Ende. Mhm. Das kommt ja auch noch, ne? Also da gibt's ja dann auch die Geschichte, dass um den Vertrag zu erfüllen, da muss es noch eine Sache geben, einen Song. Es ist so verboten, ich komme jetzt gar nicht drauf.
Ich komme auch nicht drauf. Ja. Nein, aber ich kann da gut anknüpfen.
Nein, es ist der Cocksucker-Blues, der Schwanzlutscher-Blues.
Ach, den haben wir ja schon gehabt.
Musikalisch gibt es eine Kontinuität ein Stück weit, also mit Sticky Fingers und Exile würde ich sagen, da ist jetzt da ist jetzt kein Bruch zur Decca-Zeit.
Für mich emanzipieren sich Mick und Keith. Das ist für mich dieses Album. Sie übernehmen die Führung. Thomas hat es erwähnt, dass der Vertrag mit Decca endet und sie gründen das eigene Label und auch das eigene Recording-Studio. Das eigene Logo wird entworfen. Thomas zeigt gerade auf sein Shirt, das er heute trägt. Ja, also das ist so ein bisschen auch dieser Schritt dann. Auch Mick Jagger wird mehr zum Businessman danach. Das ist auf jeden
Fall. Aber danach, in Folge
dieses Albums und in Folge auch des Erfolgs der eigenen Songs eben, dass Mick und Keith da die Führungsrolle wirklich einnehmen.
War doch auch bei LSE, ne? London School of Economics, oder? Ja, genau.
Ja, dann danke ich euch recht herzlich für die Folge und euch fürs Zuhören. Aber erstmal habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um die Geschichte dessen, was ihr hier gerade gemacht habt. Um Streaming. In diesem Falle aber um illegales Streamen von Fernsehserien und Kinofilmen. Denn das, was heute völlig legal ist, hat 2008 völlig illegal begonnen. Spannende Geschichte.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär, bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht, umringt von Vermummten, mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmhild. Und im Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood. Von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum. Von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino.to. Die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.